Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag den Montag. Und wisst ihr warum? Weil es dann wieder eine neue Folge von Kreisab gibt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Episode. Hallo und herzlich willkommen. Und heute gibt's thematisch eine pickepackevolle Sendung, prall gefüllt mit ganz vielen tollen Themen, wie ich finde. Zum Beispiel begrüße ich zum ersten Mal hier Corinna Kirn. Sie ist neu bei den Kieler Nachrichten und mit ihr spreche ich über den Sieg der Kieler beim SC Magdeburg, der doch relativ überraschend dahergekommen ist. Außerdem zu Gast ist Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt und ihr wisst, er berichtet über den Bergischen HC und der Ex-Trainer des BHC, Jamal Nagy, der klagt jetzt gegen seinen alten Arbeitgeber, denn er denkt, er müsste eigentlich noch weiter bezahlt werden, aber der BHC sieht das logischerweise anders, denn es gibt eine Klausel in seinem Vertrag und da gehen wir gleich dann auch ins Detail und besprechen das ein wenig intensiver. Und im Interview der Woche begrüße ich Christiane Weber. Sie ist die neue Trainerin, beziehungsweise anders, sie ist die Trainerin der neu gegründeten gehörlosen Nationalmannschaft der Frauen und mit ihr spreche ich über ihre Aufgabe und auch über das Ehrenamt. Das hört ihr dann zum Schluss der heutigen Ausgabe. Aber ich wollte zu Beginn mit euch ein wenig schauen auf die Ergebnisse, die das Wochenende im Handball so mit sich gebracht hat. Da waren dann doch ein paar Resultate mit dabei, wo man auf jeden Fall mit den Ohren schlackern kann. Beispielsweise die Niederlage des VfL Gummersbach beim SC DHFK Leipzig. Da hätten wahrscheinlich nur die allerwenigsten mitgerechnet. Auch in der Deutlichkeit mit 5 Toren. Gummersbach, das wissen wir, ist eine Mannschaft, da fallen in den Spielen immer sehr viele Treffer, aber 34 kassiert, selber nur 29 erzielt und verhältnismäßig deutlich in Leipzig verloren. Das hätten wohl nur die wenigsten geglaubt. Und Leipzig jetzt mit 4 Punkten nach 3 Spielen auf Platz 5 rangiert, damit deutlich vor dem VfL Gummersbach, der ja zuvor zu Hause gegen den TBV Lemgo Lippe verloren hatte. Die Gummersbacher finden sich aktuell nur auf dem 12. Platz der Tabelle wieder. Das war ein interessantes Resultat. Sehr interessant auch das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen die MT Melsungen. Da haben die Rhein-Neckar-Löwen erneut gewinnen können. Also 3 Siege zum Auftakt für die Mannschaft von Sebastian Hinze. Siegreich gewesen gegen die MT, die aber immerhin noch Dritter in der Tabelle ist. Direkt vor der TSV Hannover-Burgdorf. Und jetzt kann man sagen, ja gut, Hannover-Burgdorf, dass die relativ weit oben mit dabei sind, das war doch klar. Aber nicht klar war, dass sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Füchse Berlin schlagen würden. Das haben sie nämlich geschafft am vergangenen Wochenende. Und das war durchaus spektakulär. 7 von 7, Justus Fischer. Also eine tolle Leistung des jungen Kreisläufers und 11 Tore von Renas Uschins, der ist wieder in Olympiaform. Sensationell. Also das ist ein guter Saisonstart für die Recken aus Hannover. Und dann gibt's natürlich auch Mannschaften, für die läuft es nicht sonderlich rund. Und eine davon ist der HC Erlangen. Und der HC Erlangen hat zunächst mal 2 Spiele verloren zum Auftakt und war dann Gastgeber gegen den TVB Stuttgart. Und ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe dann geguckt im Ticker und da führten sie dann mit 4 Toren kurz vor Ende der Partie und schließlich hat der TVB Stuttgart doch noch gewonnen. Und wir haben es ja in der Vorwoche besprochen, beim HC Erlangen, da brennt ein wenig der Baum und der brennt so sehr, dass man sich echt Gedanken machen muss, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, insbesondere nach dieser Niederlage. Und ich habe dann den Kollegen Markus Götz von Dein gefragt, ob er Zeit für mich hat, hier heute mit mir darüber zu sprechen. Hat er gesagt, ah, das wird ein bisschen knapp, aber er hatte die Zeit, um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Und dann hören wir mal, was er über diese Partie so genau zu sagen hatte.
Ja, Erlangen gegen Stuttgart, das war natürlich schon ein sehr besonderes Spiel. Ich finde, dass die Erlanger bis zur 50. Minute eine sehr ordentliche Leistung gezeigt haben, mannschaftlich sehr zusammengeblieben sind. Also es ist offensichtlich gewesen für mich, dass da viel gesprochen wurde nach der Eisenach-Niederlage und dass die Mannschaft mit dem Trainer natürlich zusammen eine Reaktion zeigen wollte. Und dann gehen sie tatsächlich mit einer 4-Tore-Führung in die letzten 10 Minuten und finde nicht, dass Stuttgart gut ausgesehen hat in der zweiten Hälfte. Und da hätte ich tatsächlich gar nichts mehr auf den TVB gewettet. Und wie können die Erlanger dann dieses Spiel noch verlieren? Das ist mir bis heute noch nicht so ganz klar. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Da hat sicherlich das Mentale eine Rolle gespielt. Das absolute Selbstvertrauen kann bei Erlangen im Moment nicht da sein. Und dann hatten sie wirklich auch Pech an der einen oder anderen Stelle. Es sind dann die Kleinigkeiten. Du verwirfst einen 7 Meter, du lässt eine klare Chance liegen. Dann hat der TVB 1-2 Torhüterparaden und gewinnt wieder Mut. Und dann in dieser allerletzten Szene nochmal, also da kann mir keiner was anderes erzählen. Wir können alles interpretieren und analysieren, aber da spielt der Faktor Glück und Pech einfach eine enorme Rolle. Da steht's unentschieden. Stuttgart hat diesen Abschluss und der Ball, der Abpraller ist eigentlich bei Erlangen. Und warum Antonio Metzner da über den Ball drüber rutscht und warum Lenny Rubin dann völlig verdutzt nach unten gucken kann und die Kugel einfach nur aufheben muss und ja dann zum entscheidenden Treffer abschließt, das ist schwer anders zu erklären als mit Glück und Pech. Und das war sicherlich eine extrem unglückliche Niederlage für den HC Erlangen. Und das macht die Situation nicht leichter jetzt mit 0-6 Punkte. Ich denke trotzdem, dass sie berechtigt Grund haben, auch was Positives aus diesem Spiel rauszunehmen. Ich habe da einige Fortschritte gesehen. Aber wie es da jetzt weitergeht, das muss man sehen. Das ist natürlich schon jetzt ein Riesendruck drin. Die Frage ist halt immer, was hast du für Erwartungshaltung? Und in Erlangen hat man ja jahrelang davon gesprochen, den Anschluss ans obere Mittelfeld schaffen zu wollen, also die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen zu wollen. Das kann im Moment nicht die Zielsetzung sein, meines Erachtens. Es kann für den HCE in dieser Saison, so wie ich das sehe, und auch die Stärke des Kaders nur darum gehen, von den Abstiegsplätzen wegzubleiben. Und das traue ich Ihnen auch nach wie vor zu. Aber klar, wenn du jetzt nicht bald anfängst zu punkten, dann wird der Druck immer größer und die Verunsicherung auch. Das muss man beobachten. Bleibe aber dabei, hab auch einige positive Sachen gesehen beim HCE am vergangenen Freitag.
Soweit also die Einschätzung des Kollegen. Hört sich ein bisschen nach Ruhe bewahren an und nach einem Fortschritt beim HC Erlangen. Ist natürlich ärgerlich, dass man diese wichtige Partie aus Sicht der Franken trotzdem verloren hat. Für Stuttgart ultra wichtig, da mit 2 Punkten nach Hause zu fahren. Es waren die ersten beiden in dieser Saison. Es gibt übrigens neben dem HC Erlangen noch weitere Teams, die noch keinen Zähler ergattern konnten in dieser Spielzeit. Das ist zum Beispiel die HSG Wetzlar, die in Lemgo verloren hat und eigentlich chancenlos war, auch wenn das Ergebnis das nicht unbedingt aussagt. Und der VfL Potsdam, die haben erneut verloren. Aber es gibt noch einen zweiten Aufsteiger und der hat nach 3 Partien genauso viele Punkte auf dem Konto wie beispielsweise Melsung, Hannover, Leipzig, Kiel, die Füchse oder Magdeburg. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Es ist die SG BBM Bietigheim, die zur Pause in Eisenach mit 8 Toren führte, 20-12 stand es und das war wirklich unglaublich. Und vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, dieses sehr sympathische, wie ich finde, und offene und direkte Interview von Marco Grigic vom TSV Eisenach, der zwar 14 Tore erzielt hat, der aber gesagt hat, nee, das war überhaupt nicht gut von mir, so können wir auch nicht auftreten als Mannschaft und ich möchte mich bei den Fans dafür entschuldigen. Das zeigt, dass er ein sehr, sehr interessanter und auch reflektierter Charakter ist, der genau einzuschätzen weiß, auch in jungem Alter, dass das nicht das war, was der TSV Eisenach auf die Platte bringen möchte. Also das ist ein kurzer Überblick über das, was los gewesen ist in der Männer-Bundesliga. Bei den Frauen ist Borussia Dortmund tatsächlich nach 3 Spielen Tabellenführer nach einem knappen Sieg, der mit sehr viel Leidenschaft errungen wurde gegen die HSG Blomberg-Lippe. Und das liegt allerdings auch daran, dass die HB Ludwigsburg selbst am Wochenende in der Bundesliga nicht aktiv gewesen ist. Die haben aber sehr souverän und hoch bei Rapid Bukarest in der Champions League gewonnen. Glückwunsch dazu. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken für die großartigen Rückmeldungen zur Sendung in der vergangenen Woche. Es wurde viel diskutiert, auch insbesondere über das Gespräch mit Frank Lüttmann. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr euch da alle einbringt, auch auf eine, wie ich finde, sehr respektvolle Art und Weise. Also keine hitzigen Diskussionen, sondern in der Sache diskutiert. Das ist immer super und auch generell, die Hörerzahlen waren wirklich sensationell. Darüber freue ich mich enorm, denn es gab ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, eine Umstellung und die habe ich vor den Olympischen Spielen vorgenommen und das braucht dann ein bisschen, bis das alles so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber mittlerweile scheint es zu funktionieren. Die Hörerzahlen waren wirklich super. Ich hoffe, dass das so weitergeht und ihr dürft natürlich gerne für Kreisab Werbung machen. Ihr kennt das auf den sozialen Kanälen. Vor allem bei Instagram ist dann deutlich mehr los als beispielsweise bei Facebook, Twitter oder bei YouTube. Und Und deswegen folgt sehr, sehr gerne Kreisab bei Instagram. Schickt vielleicht den Link zur Seite auch euren Freunden, von denen ihr wisst, dass sie sich sehr für Handball interessieren. Vielleicht kennen die Kreisab ja noch gar nicht. Das hilft auf jeden Fall weiter. Und was auch weiterhilft, ist, wenn ihr Kreisab unterstützt. Das könnt ihr tun mittlerweile auf zwei Plattformen. Einmal bei Patreon, wie gewohnt, unter patreon.com/kreisab, aber auch bei PayPal. Da könnt ihr Kreisab genauso unterstützen. Ich werde in den nächsten Wochen den Link noch das ein oder andere Mal unter die Leute bringen und ihr könnt auch einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Da gibt's im Profil auch ein paar Links und da findet ihr auch zu den entsprechenden Support-Plattformen. Das soll's erstmal gewesen sein für den Moment, aber ihr wisst das ja, die Pausen bei Kreisab, die sind immer sehr, sehr kurz. Wir machen die erste heute und dann geht's sofort weiter. Nach unserem kurzen Überblick über das Geschehen in der Bundesliga und auch dem kurzen Einblick des Kollegen Markus Götz, was beim HC Erlangen so los war gegen den TVB Stuttgart, machen wir weiter und beschäftigen uns mit dem absoluten Topspiel des vergangenen Wochenendes. Der SC Magdeburg war Gastgeber gegen den THW Kiel und ich habe mir vor dem Spiel so gedacht, naja, aufgrund der Personalsituation bei den Zebras ist der SCM definitiv der Favorit. Wir kennen das Ergebnis, der THW Kiel hat sich durchgesetzt mit 29-24 sogar relativ deutlich. Und ich bin mir sicher, dass meine neue Expertin genau weiß, warum das der Fall gewesen ist. Sie heißt Corinna Kirn und arbeitet seit einigen Monaten für die Kieler Nachrichten. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und vielen Dank.
Ja, sehr schön, dass du mit dabei bist. Und kurz zur Erklärung, die Kollegin Merle Schark hat ja die Kieler Nachrichten verlassen und du bist ihre direkte Nachfolgerin. Tamo Schwarz war ja zu Gast in der Saisonvorschau und alle Hörer wissen das, dann wechsle ich gerne mal und sorge für etwas Abwechslung. Und war das eigentlich ein Spiel, was du so im Ansatz erwartet hast? Weil ich habe gerade schon über meine Erwartungshaltung gesprochen. Für mich war der SCM der Favorit. Ich habe ja in der Vorwoche das Spiel des THW gegen Göpping auch in der Wundarino Arena kommentieren dürfen und da haben sie es sehr, sehr gut gelöst, aber nun ist frisch auf Göppingen mit einer komplett neuen Mannschaft gefühlt natürlich was ganz anderes als der deutsche Meister und Pokalsieger. Wie war deine Erwartungshaltung vor der Partie?
Also tatsächlich konnte ich ja auch schon so ein bisschen reinspüren in den THW und hatte aber auch schon beim Heimspiel so ein bisschen so das Gefühl, okay, diesen Sieg, den darf man vielleicht nicht so hochhängen, wie es auch Philipp Liecher gesagt hat. Aber so vom Gefühl her dachte ich, okay, also der THW Kiel kann auch mit dieser Truppe einiges reißen und steht da wirklich sehr, sehr gut da. Habe aber trotzdem dann gesagt oder mich dazu verleiten lassen, dass der SC Magdeburg das Spiel machen wird, einfach aufgrund der Fakten. Und auch hat dann der THW Kiel ordentlich überrascht. Also das war wirklich gestern ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man es wirklich rein auf die Fakten bezieht. Was aber Philipp Liecher im Gespräch zuvor auch meinte, naja, im Sport lässt sich aber trotzdem wenig vorhersehen und im Sport ist auch vieles möglich und das ist ihm tatsächlich mit seiner Truppe echt gelungen.
Ja, es ist so. Man kann es nicht planen. Es gibt immer wieder Ergebnisse, die uns total schocken. Das habe ich ja eingangs der Sendung auch gesagt. Da waren am vergangenen Wochenende Ergebnisse mit dabei, mit denen wir so nicht gerechnet hätten. Beispielsweise ja die Niederlage der Füchse Berlin in Hannover, wobei das jetzt nicht utopisch war, um Gottes Willen. Das gilt auch für diesen Sieg des THW Kiel beim SC Magdeburg. Und wir schauen mal zurück. Am 19. November 2022 hatte der SC Magdeburg zuletzt in der Bundesliga ein Heimspiel verloren. Das war gegen den THW Kiel. Damals mit 33-34, der ein oder andere wird sich noch dran erinnern. Und es sind also fast 2 Jahre vergangen, bis der SCM mal wieder zu Hause ein Spiel verloren hat. War das einer der Fakten, den du gerade eben im Kopf hattest?
Ja, also das sind wirklich 28 Heimsiege und der THW Kiel unterbricht sozusagen diese Folge wieder oder diese Reihe. Und das ist wirklich also eine unfassbare Leistung. Also da stand jeder irgendwie baff da, inklusive der ganzen Fans, der Magdeburger Fans. Also vor allem auch diese Halle, also der wirklich zu Recht als Hexenkessel bezeichnet wird, dann wirklich am Ende still zu bekommen, das ist wirklich so mit das größte Kompliment, würde ich behaupten.
Definitiv. Also wer in dieser Halle schon mal gewesen ist, ich weiß nicht, war das deine Getik-Arena-Premiere?
Es war meine Premiere tatsächlich und ich habe mir wirklich auch sagen lassen, es ist die lauteste Halle der Handball-Bundesliga. Zu Recht, es war gestern ausverkauft. Es wurde gestern gesagt, diese 1500 K, die im freien Verkauf sind, die waren irgendwie nach 47 Sekunden ausverkauft. Also es war wirklich gestern volles Haus und ziemlich laut schon zu Beginn. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie willst du hier jetzt wirklich da noch irgendwas reißen? Also dementsprechend auch in der Hinsicht Wahnsinn.
Was mir da auch wieder in den Kopf kommt, ist, dass diese Geschichte mit dem Heimvorteil ja schon äußerst wichtig ist. Also man sollte das nicht unterschätzen, denn ich hatte auch gedacht, dass, sollte es eng werden, diese Stimmung den SC Magdeburg in Richtung Sieg tragen würde. Ich weiß nicht, wie deine Gedanken da so waren, aber damit hatte ich persönlich relativ fest gerechnet, dass es kritische Phasen geben würde und dass die Fans den SCM massiv pushen würden. Dieser 5-Tore-Sieg des THW überrascht mich in Kombination auch mit der Personalsituation. Nur 3,5 Rückraumspieler sind es ja mittlerweile wieder beim THW Kiel, überrascht mich massiv.
Hat mich auch überrascht. Also du hast ja wirklich immer wieder die volle Lautstärke, die volle Leidenschaft der Fans auch mitbekommen, direkt zu Beginn, wie gesagt. Und dann wirklich in lauten Chören SCM und die Nummer 1 der Welt sind wir ertönt und auch zur zweiten Halbzeit dann. Und du hast dann wirklich gemerkt, sukzessive wurde es dann immer leiser. Und also wenn jemand wirklich einen Heimvorteil hat, dann ist es auf jeden Fall Magdeburg. Und dementsprechend kann man sich dann nur wiederholen und sagen, das ist wirklich eine unfassbare Leistung von THW Kiel, auch mit dieser Truppe dann da so aufzulaufen und wirklich dieses Selbstbewusstsein auch auf die Platte zu bringen, mutig wirklich da aufzuspielen, da gehört schon echt was dazu.
Du hast gerade gesagt, zu Beginn, um das mal aufzugreifen, war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Zwar hat der THW immer so mit 2 Türchen geführt, aber man hatte stets den Eindruck, dass das sofort kippen könnte.
Ja, also es gab ja tatsächlich dann einen sehr starken Erik Johansson, der da wirklich einige Probleme den Magdeburgern bereitet hat, der dann wirklich auch diesen THW-Express dann angezogen hat in der ersten Halbzeit. Und den ist tatsächlich auch schon 4 Tore Vorsprung dann gelungen. Also anfangs führte Magdeburg, dann hat es aber keine 5 Minuten gedauert und der THW Kiel hat das Zepter übernommen und hat das auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Also der SC Magdeburg konnte sich dann noch bis zur Halbzeit auf 1 Tor dann annähern, aber trotzdem war der THW Kiel auch in der ersten Halbzeit von meinem Empfinden nach auch das dominantere Team.
Das habe ich auch so empfunden und wer sehr dominant war, war Andreas Wolf. Und ich weiß, dass viele gesagt haben, ja, der kommt jetzt zurück zum THW Kiel, der wird den einige Punkte holen, aber wird das am Ende reichen, um die Mannschaft wieder ganz nach oben drücken zu können? Also, dass man da vorbeigeht an anderen Mannschaften in der Liga und vielleicht dann in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielen kann. Das war so ein klassisches Spiel, wo man das richtig gemerkt hat. Das ist diese Aura, die so ein Weltklasse-Keeper wie Andreas Wolf ausstrahlt. Der hat viele Würfe weggenommen. Der hat am Ende 14 Paraden auf seinem Konto gehabt. Eine Quote von ungefähr 38%. Das ist das, was in der vergangenen Spielzeit beim THW ja auch oft gefehlt hat, ohne da Samir Belhassen und Thomas Mürkwa zu nahe treten zu wollen. Aber Andreas Wolf ist dann halt nochmal ein anderes Kaliber. Und dann gewinnst du solche Spiele vielleicht auch.
Absolut, wobei man da auch sagen muss, Hortner auf der anderen Seite, der dann in der 20. Minute reinkam, der hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht und hat in weniger Zeit sozusagen ähnlich viele Paraden rausgeholt und rausgefischt. Trotzdem mit einem Andreas Wolf, der einfach dann da wirklich zur Höchstform aufgelaufen ist, wurde einfach gemerkt, dass der findet immer weiter ins Spiel rein und kriecht auch immer weiter in die Köpfe der Gegner rein. Also die waren dann irgendwann so unsicher auf eine Art, die Magdeburger, wo du wirklich dann auch überrascht warst und dachte, sag mal, was ist denn jetzt los? Ne? Wo dann auch Bennett Wiegert, der Trainer der Magdeburger, sagte, Mensch, da verlieren die ihre Bälle oder Fehlpässe oder werfen übers Tor. Und wo du wirklich dann merkst, okay, also Wolf mit seiner Aura und wie er da steht, da wirst du echt selbst als Weltklasse-Spieler nervös.
13 Paraden waren es übrigens bei Nicola Portner, eine Quote von fast 45%. Also spekulieren wir jetzt mal ein bisschen, hätte er von Anfang an gespielt, hätte vielleicht dann auch für den SCM den Unterschied machen können. So kam er ein bisschen zu spät in die Partie. Jetzt hast du Bennett Wiegert gerade angesprochen. Da hat er sich dann einfach wahrscheinlich mit seiner Bauchentscheidung, das ist ja oft bei den Torhütern so, bei den Trainern, dass er sich da einfach vertan hat. Aber ist nicht weiter schlimm. Also für alle Fans des SC Magdeburg ist das natürlich schlimm. Aber wir haben natürlich jetzt hier schön was zu diskutieren. Auch die Zahlen immer wieder interessant, dass der Torhüter des SC Magdeburg so eine überragende Quote hat und trotzdem verlieren sie das Spiel am Ende deutlich. Und das ist ja so eine Frage, dass das so deutlich geworden ist, wenn wir jetzt mal auch auf andere Zahlen schauen. Domagoj Duvnjak, einer der Rückraumspieler, der ja zur Verfügung steht beim THW Kiel, hat beispielsweise eine Quote von 20%, 1 Tor bei 5 Versuchen, also nicht wirklich gut. Und trotzdem gewinnen die am Ende so deutlich, obwohl die Torhüterparaden auch quasi pari sind. Erklär mir das bitte, wie ist das dann passiert? Lag das an technischen Fehlern? Lag das an der guten Defensive insgesamt des THW? Was hat dem SC Magdeburg da gefehlt? Weil nochmal, -5 zu Hause als SC Magdeburg ist eine sehr deutliche Nummer.
Ja, also ich denke, das größte Problem, das hat auch Bennett Wiegert immer wieder auch angesprochen, war eben die Abwehr. Also die haben wirklich diese Aggression nicht in die Abwehr reinbekommen. Ihm fehlt es auch an Ausstrahlung. Das hat er wohl aber auch schon in meinen vergangenen Partien immer mal wieder gesagt. Da ist es da nicht so aufgefallen. Aber jetzt war es wirklich, gegen den THW Kiel war es wirklich sichtbar, dass da wirklich so diese Ausstrahlung fehlte auch und vor allem auch diese Aggression, um dann wirklich auch da die Stirn bieten zu können auf eine Art. Und natürlich hast du als THW Kiel dann auch noch Madsen in der Hinterhand, der eben ja wieder seine neuen Treffer da versenkt und unbezwingbar sozusagen ist, auch in der Abwehr sich da immer wieder auch durchwurschtelt und immer wieder seine Treffer erzielt. Das ist wirklich, wo du dann dastehst und ratlos bist, glaube ich, als Magdeburger. Das war so das erste Gefühl, das bei mir so ankam. Ne? So, ja, dass sie da nicht mutig genug waren und auch aggressiv, um es nochmal zu wiederholen.
Lass uns ein bisschen über das sprechen, was dieses Ergebnis bedeutet, auch für beide Mannschaften. Also der SC Magdeburg ist, glaube ich, ein bisschen konsterniert, aber der THW Kiel, der kann jetzt mit so viel Schwung in die kommenden Wochen gehen. Also ich will nicht sagen, dass er durch die Hallen der Bundesliga dann schweben wird, aber man spielt jetzt zum Beispiel schon am Donnerstag zu Hause gegen die MT Melsungen. Mal angenommen, man hätte die Partie in Magdeburg vielleicht auch erwartungsgemäß verloren, dann wäre man schon mit ordentlich Druck in diese Partie gegangen. Und ich glaube, dieses Ergebnis, das verändert einfach alles.
Ich glaube das auch. Also das macht ja auch viel mit deiner persönlichen Haltung. Ne? Auch auf emotionaler und psychologischer Ebene kannst du da ja ganz anders ins Spiel reingehen. Obwohl ja Philipp Diecher jetzt gerade immer wieder auch den Ball flach halten möchte. Immer wieder sagt, okay, das ist jetzt eine Momentaufnahme, wir nehmen die zwei Punkte mit, das ist alles super. Der ganze Matchplan ist aufgegangen, aber trotzdem immer wieder fokussiert auch zu bleiben und den Ball flach zu halten. Naja, dass das aber trotzdem dir halt Rückenwind verleiht, ne? Wenn du wirklich in der 54. Minute mit 8 Toren gegen Magdeburg dann dastehst, das ist ja wirklich, besser geht's eigentlich nicht.
Ich finde auch, dass das, wie gesagt, ein Ergebnis ist oder auch die Art und Weise, wie der THW dieses Ergebnis zustande gebracht hat, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte nicht damit gerechnet, du hättest vor dem Spiel auch nicht damit gerechnet und dementsprechend auch, behaupte ich jetzt mal, Halbhandball Deutschland mindestens nicht. Also das ist nicht hoch genug einzuschätzen und ich muss schon sagen, da scheint sich beim THW etwas in die richtige Richtung zu entwickeln, auch was die ganze Ausstrahlung angeht und die Art und Weise. Und was ich sehr interessant finde, vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen. Philipp Biecher, der hat jetzt angefangen, da immer Videos aufzunehmen und ein paar Worte an die Fans des THW Kiel oder die Handballfans allgemein zu richten. Das sehe ich jetzt regelmäßig, dass der irgendwie durch die Trainingshalle läuft und dann erzählt er ein bisschen was. Ist schon sehr, sehr erstaunlich. Da hat er sich, ja, ich will nicht sagen komplett gewandelt, weil ich finde, er ist ein sehr, sehr sympathischer Typ, aber trotzdem, das ist eine komplett neue Herangehensweise.
Du meinst es, dass er sich so offen teilt und zeigt oder über seine Trainingsinhalte dann mehr oder weniger spricht? Also ganz offenbar hat er die ja nie, das macht ja kein Trainer in dem Sinn, dass er seinen Matchplan teilt. Oder worauf willst du hinaus?
Ja, ich finde, dass man sich einfach, ich will nicht sagen offener präsentiert, das kann man natürlich auch so sehen, aber es zeigt eine gewisse Lockerheit und auch ein gewisses Selbstverständnis und auch Realismus übrigens in diesen Aussagen, die er da tätigt. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil er versucht, glaube ich, erstmal die ganzen THW-Fans nochmal mitzunehmen und das Zweite ist, dass die Leute nicht erwarten, dass sie da jetzt irgendwie Champagner-Handball spielen und ungeschlagen durch die Saison gehen, nur weil sie jetzt Andreas Wolf verpflichtet haben. Also er bleibt da sehr, sehr bodenständig in seinen Aussagen. Das sticht für mich heraus.
Das kann ich tatsächlich auch so bestätigen. Das ist zumindest so das Gefühl, was ich auch ja verspüre, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dass er da wirklich einerseits sehr fokussiert ist, sehr klar ist, genau weiß, was er da tut. Ja, sonst wäre er natürlich auf verlorenem Posten als Trainer. Aber trotzdem da sehr bodenständig bleibt. Das stimmt. Er nimmt die Sache so, wie sie gerade ist. Und mein Eindruck war auch jetzt in den vergangenen Spielen, er wirtschaftet sehr gut. Er wirtschaftet sehr gut mit seinen vorhandenen Ressourcen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo er wirklich sein Team gut durch diese Saison auch bringen kann. Mit den verfügbaren Mitteln bestmöglich zu wirtschaften. Also wie so ein Unternehmen im Endeffekt geht er da so voran. Und das ist zumindest auch so mein Eindruck. Und er macht aus dem, was er hat, das Bestmögliche. Das hat man jetzt ja gesehen gegen Magdeburg.
Ja, das ist ein sehr gutes Bild, was du da gezeichnet hast, dass er eben mit diesen Ressourcen sehr gut umgehen muss. Und ich kann nur noch mal wiederholen, ich habe das Spiel des THW ja gegen Frisch auf Göppingen in der Halle gesehen und da war ich vor dem Spiel nicht sicher, ob sie da so locker und leicht gewinnen würden. Und am Ende war es ein 9-Tore-Sieg, also sehr, sehr beeindruckend. Sie haben jetzt 2-mal in Serie nur 24 Gegentreffer kassiert und das einmal in Magdeburg, die normalerweise immer so um die 30 Treffer erzielen. Klar, sie haben zum Auftakt gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren, da kann man, glaube ich, aber auch verlieren. Das haben die Löwen jetzt auch gezeigt. gezeigt durch den nächsten Sieg in der Liga gegen die MT Melsungen und dementsprechend, lass uns mal ein bisschen schauen auf das, was für den THW so ansteht. Ich habe es vorhin gesagt, das Spiel gegen die MT Melsungen wartet, dann gibt es ein weiteres Heimspiel mit einer längeren Pause, weil erst am Sonntag danach dann gespielt wird zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Dann geht's los mit der European League, aber sie haben Glück, weil sie spielen zwar freitags danach dann wieder nach dem ersten Spiel dienstags international, allerdings nur in Hamburg, sprich eine Stunde mit dem Bus und dann ist man auch schon da. Von daher ist das, glaube ich, ganz in Ordnung mit der Reise. Dann geht's gegen den VfL Potsdam, einen Aufsteiger, und dann hat man nochmal eine längere Pause und dann geht's zum HC Erlangen. Und erst Anfang November bei den Füchsen in Berlin wartet wieder ein absoluter Top-Gegner. Also ich glaube, der Saisonstart ist äußerst zufriedenstellend, wenn wir diese Niederlage in Mannheim mal ausklammern.
Da gebe ich dir absolut recht. Also wenn man jetzt in die Zukunft blickt, wird Melsungen nochmal ein Knaller werden, dann meint es dann doch der Spielplan recht gut. Wobei ja da auch, wie ich ja meinte, ich konzentriere mich jetzt nicht auf den Spielplan. Ich nehme das so, wie es kommt. Ich arbeite mit dem, was ich habe. Und da wollte ich auch nochmal kurz ergänzen, was natürlich zum THW Kiel gut gelungen ist. Sie haben dem Spiel Tempo rausgenommen. Und ich denke, damit haben sie die Magdeburger auch ganz schön irritiert, indem sie dann wirklich ihren Spielstil dann sozusagen übergestülpt haben und gesagt haben, halt, wir haben die und die Ressourcen, die spielen so und so und ihr passt euch mal schön uns an. Und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen. Das hat ja auch Peter Oebelbier am Ende nochmal gesagt. Also uns war es wichtig, da auch den Zug rauszunehmen und unser Spiel den anderen zu präsentieren. Und ich glaube, wenn die da so weitermachen, dann geht das ganz schön gut aus für den THW Kiel. Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, ne?
Ich meine, es kann natürlich auch relativ schnell gehen. Dann kommt die MT Melsungen, spielt herausragend und der THW Kiel verliert dieses Spiel und alle sagen, ja, die sind mit 4-4 Punkten in die Saison gegangen. Also da muss man natürlich genau das tun, was Philipp Biecher aktuell tut, nämlich auf dem Boden bleiben und das alles ganz realistisch einordnen. Ich möchte über einen Akteur nochmal ein bisschen genauer sprechen, der die Bundesliga aktuell im Sturm erobert. Das ist Emil Madsen, der aus Dänemark zum THW gekommen ist. Du hast seinen Namen eben schon erwähnt und der spielt phänomenal gut. Der macht fast kaum Fehler. Der hat viel Selbstvertrauen und der tut dem THW unendlich gut.
Das sehe ich auch so. Ich durfte vergangene Woche mit ihm auch mal drüber sprechen, ne? Wie er das macht. Ich meine, er ist erst 23 Jahre alt. Natürlich hat er einiges an Erfahrung gesammelt, auch in Dänemark. Aber trotzdem steht er da mit einem Selbstverständnis, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als wäre er wirklich für diese Rolle geboren worden und zieht da wirklich auch den THW natürlich mit seiner Spielweise, mit seiner Art und Weise und mit einer gewissen, ja, Coolness. Also wirklich, ich würde sagen, das könnte wirklich auch so die Zukunft des THW Kiels sein.
Davon gehe ich ganz, ganz schwer aus. Also der hat so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten und was mir sehr gut gefällt, man hat schnell den Eindruck, dass er bereits harmoniert mit seinen Nebenleuten. Und wenn man überlegt, dass er ja gerade erst dazugekommen ist, dass die Olympischen Spiele angestanden haben und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich bin mir relativ sicher, dass alle Handballfans übrigens, nicht nur die des THW Kiel, an ihm sehr, sehr viel Freude haben werden in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren, wenn er denn in der Bundesliga bleibt. Aber davon gehe ich jetzt erstmal aus. Er ist ja gerade auch erst nach Kiel gekommen. Dann würde ich gerne von dir wissen, das ist ja jetzt deine erste Saison als THW-Reporterin. Du bist auch international natürlich dann mit dabei, ist klar. Die Auswärtsreisen, sind die schon verteilt? Wohin geht's für dich beispielsweise international? Kannst du das schon sagen?
Kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Da muss ich mich mit meinem Kollegen Tamo noch kurz schließen. Also es stehen ja spannende Reisen an. Wir haben es noch nicht 100% fest geplant. Deswegen kann ich da noch gar nichts sagen dazu.
Aber Wunschreiseziel ist am Ende wahrscheinlich eh Hamburg und das Final Four, gehe ich mal schwer von aus.
Ja, natürlich je näher, desto besser. Aber müssen wir es mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend, es wird auf jeden Fall neu. Nicht nur für mich als Reporterin, auch für die ganzen THW-Fans. Es ist wirklich eine neue Situation für alle.
Und es ist ja auch mal schön, andere Dinge zu sehen. Das ist ja auch ganz klar, nicht immer die gleichen Gegner. Das ist auch eine schöne Abwechslung, wie ich finde. Und dann kann man vielleicht mal ein oder zwei Jahre auch ohne die Champions League auskommen. Corinna, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu deiner Premiere. Und wir haben aber heute noch einiges zu besprechen. Und weiter geht's nach der nächsten Pause hier bei Kreisab. Weiter geht's mit der heutigen Folge und wir gehen in die zweite Liga. Und da gab es zuletzt eine Meldung, da dachte ich, mein lieber Gott, was ist denn da bitte los? Jamal Nagy, der ehemalige Trainer des Bergischen HC, der klagt gegen seinen Ex-Verein. Und es gab bereits einen Gütetermin, bei dem man sich nicht einigen konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert da genau und wieso, weshalb, warum? Und das kläre ich jetzt mit dem Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Ich grüße dich. Hi Tom.
Ja, hi Sascha.
Ich habe es gerade gesagt, Jamal Nagy gegen den Bergischen HC. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Ja, Licht ins Dunkel ist natürlich schwierig, denn ich weiß auch nicht, welchen Hebel Jamal Nagy genau anwenden möchte, um zu seinem Recht zu kommen. Das kann ich nicht sagen, aber es geht wohl im Grundsatz darum, dass er der Meinung ist, dass sein Erstligavertrag auch in der zweiten Liga Gültigkeit hat. Das ist wohl so die Grundaussage. Also er möchte ja weiter bezahlt werden vom BRC. Das ist eben der Streitpunkt. Zumindest dem Vernehmen nach. Denn die Aussage stammt letztendlich von Jörg Förster, dem Geschäftsführer vom BRC. Aber alle meine Recherchen dann so gesehen am Arbeitsgericht haben das auch ergeben, dass das das Thema ist. Dass es halt um die Gültigkeit seines Arbeitsvertrages geht. So. Und was dann aber letztendlich dahinter steckt, warum er denkt, dass dieser Vertrag trotzdem Gültigkeit hat, das, glaube ich, wird sich dann final erst aufklären in der Verhandlung dann eben selbst am 1. Oktober. Denn ich war beim Gütetermin ja auch nicht dabei, deswegen kann ich dazu konkret nichts sagen und kann mich nur auf das Protokoll berufen, das ich vom Arbeitsgericht habe.
Immerhin, das liegt dir ja vor und es ist schon mal gut, dass du in der Thematik auf jeden Fall informiert bist, dass wir darüber auch sprechen können, denn ich hatte schon den Eindruck, dass das in der Handballszene für ein bisschen Wirbel gesorgt hat. Es haben viele Leute intensiv darüber diskutiert in den vergangenen Tagen. Du hast jetzt gerade gesagt, am 1. Oktober wissen wir dann deutlich mehr, aber ich wollte vorab schon mit dir sprechen. Wir sollten vielleicht für alle, die nicht ganz im Bilde sind, dazu sagen, der ursprünglich bis 2026 gültige Vertrag von Jamal Nagy beim Bergischen HC wurde bis 2028 verlängert. Das war Ende 2023, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber das Entscheidende ist, er besitzt laut Jörg Förster und dem Bergischen HC eben keine Gültigkeit für die zweite Liga. Und der BRC ist ja nun mal abgestiegen, auch wenn dann Jamal Nagy zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Amt war. Aber das ist jetzt keine Sache, wo man denkt, ja, das gibt's eigentlich im Handball nicht. Das ist gang und gäbe, dass Verträge nur für eine Liga Gültigkeit haben.
Ja, ist gang und gäbe bei Spielern sowieso, bei Trainern meines Wissens nach genauso, weil es geht ja am Ende des Tages schon darum, ja, dass man natürlich in der ersten Liga mehr Geld zur Verfügung hat. Das machen alleine Fernsehgelder aus, Partner, Sponsoren zahlen mehr, Ticketing-Einnahmen sind höher in der ersten Liga. Man kann ja mit einem viel höheren Etat planen. Das heißt, solche Verträge sind üblich. Es gibt sicher auch Verträge, die eine Zweitliga-Klausel sozusagen haben, so nach dem Motto, wenn wir in der zweiten Liga spielen, dann ist die Bezahlung geringer in irgendeiner Form. Das gibt's auch. Da gibt's alle möglichen Varianten im Profisport, aber es ist meiner Ansicht nach auch an der Tagesordnung, genau.
Das ist ja das Entscheidende. Also, diese Verträge, die sind Standard und die gibt's bei Spielern genauso wie bei Trainern logischerweise, denn der Verein muss ja auch irgendwie planen können. Und wenn man absteigt und der Bergische HC hat laut Aussagen von Jörg Förster 35% weniger Etat in der zweiten Liga zur Verfügung als in der ersten, da muss man mit seinem Geld entsprechend umgehen. Wenn wir das jetzt mal in den Kontext bringen, überrascht dich das dann, diese Klage von Jamal Nagy, weil das eben Standard ist, Verträge zu haben, die nur für eine Liga Gültigkeit besitzen?
Ja, überrascht hat es mich auf jeden Fall. Das ist so. Ja, ich möchte jetzt hier bei dieser ganzen Sache nicht großartig in die Wertung gehen, weil mir dafür die Details einfach fehlen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, ja, es ist ja ein Unding, dass er das macht oder sowas. Das würde ich tatsächlich nicht in den Mund nehmen wollen. Vielleicht würde ich das aber tun, wenn ich jetzt die Details kennen würde. Deswegen, das ist mir dann zu viel Spekulation, jetzt dazu konkret zu werden, gerade wenn man dann eben nur von einer Perspektive auch nicht alle Informationen sicher hat, sondern auch eben nur ein paar Informationen. Von daher, da will ich jetzt nicht zu weit gehen, aber es hat mich auf jeden Fall überrascht, weil das ja nun wirklich, ja, das kommt ja nun mal wirklich häufig vor. Also nehmen wir jetzt nur zuletzt beim BRC das Beispiel, der BRC ist dann abgestiegen, ja dann auch nicht wirklich mit Saison Ende, ich glaube, das war der 2. Juni, als man sportlich 17. dann fest war, sondern erst anderthalb Wochen später am Schiedsgericht, als dann endgültig klar war, man verfolgt seine, ich nenne es jetzt mal Lizenzklage in Bezug auf den HSV Hamburg nicht weiter. Dann stand es ja erst wirklich fest und in dem Moment wurden ja dann auch diverse Spieler sozusagen frei. Lukas Stutzke ist dann nach Hannover gewechselt, weil er eben nur einen Erstligavertrag beim BHC hatte. Das als ein Beispiel, ich glaube, bei Frederik Ladevogel war es dann ähnlich. Ich glaube auch bei Mats Andersen. Isak Persson zum Beispiel, der jetzt in Magdeburg spielt, der hat ja auch nur einen Vertrag für die erste Liga. Zu diesen ganzen Transfers wäre es ja so gar nicht gekommen. Ja, und Christopher Rudek hat dann ja noch für die zweite Liga beim BHC unterschrieben. Und dem stand es ja auch so gesehen frei zu gehen. Also das hat man in der Handballszene schon sehr oft, klar.
Also nochmal, es ist absoluter Standard. Jetzt hast du gerade gesagt, du möchtest nicht spekulieren, weil du nicht alle Details kennst. Trotzdem ist eine Sache, die mir relativ schnell durch den Kopf ging, die Frage, ist er da gut beraten? Weil sollte er diese Klage verlieren, dann wirft das natürlich auch ein eher schlechtes Licht auf Jamal Naji, dass er vielleicht, ich will nicht sagen Stinkstiefel ist, denn er ist ein sehr freundlicher Zeitgenosse, also da kann ich absolut nichts Negatives sagen, aber vielleicht denkt dann auch der ein oder andere Verein in Zukunft, wollen wir überhaupt mit so einem Trainer arbeiten?
Ja, die Perspektive kann man haben. Auf der anderen Seite, ja, es ist ja weiterhin ein Geschäft. Das heißt, wenn man absolut von jemandem überzeugt ist, dann wird sowas klassischerweise, also das ist mein Empfinden im Fußball, so am Rande mitbekommen oder aber auch jetzt schon im Handball, dann wird sowas ganz gerne von anderen Vereinen ignoriert. Von daher würde ich jetzt nicht so weit gehen. Aber natürlich könnte es ein Faktor sein, wenn man jetzt weiß, ja, Moment mal, wenn wir jetzt da einen Vertrag machen mit so einer Klausel drin, dann müssen wir hinterher damit rechnen, dass es vielleicht Probleme geben kann oder sowas. Klar kann das reinspielen, aber so richtig, ich weiß nicht, also jetzt der Fall Manuel Zehnder, da könnte man ja genauso argumentieren, war das jetzt, ohne da jetzt auch absolut die Details zu kennen, aber einfach nur von außen drauf geguckt, aus meiner Perspektive war das ja auch so, dass er ja verliehen war an den THSV Eisenach und dann für die neue Saison eigentlich beim HC Erlangen unter Vertrag stand und dann aber der Meinung war, da kündigen zu können. Da kann man ja auch, ich sag mal, moralisch in Frage stellen, diese ganze Aktion. Trotzdem hat sich der SC Magdeburg am Ende gefreut, dass er Manuel Zehnder verpflichten konnte. Einfach nur so von draußen geguckt. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sein Image irgendwie Schaden genommen hat. Oder hast du einen anderen Eindruck?
Ja, also ich glaube bei den Fans des TSV Eisenach nicht, weil auch ja bekannt war, dass er eigentlich gerne dort bleiben wollen würde. Bei den Fans des HC Erlangen mit Sicherheit, da kann ich mir schon vorstellen, dass die nicht gerade erfreut sind, wie er sich verhalten hat. Aber er hat ja vorher auch in Erlangen keine guten Leistungen gebracht in seinem ersten Jahr in der Bundesliga. Und deswegen denkt der ein oder andere Fan des HC Erlangen vielleicht, gut, ist er halt jetzt weg, wir haben noch ein bisschen Geld bekommen und die haben gerade ganz andere Sorgen. Von daher ist das sowieso kein Thema mehr, denke ich. Und beim SC Magdeburg freuen sie sich, dass einen guten neuen Spieler haben. Also da hast du natürlich schon recht, dass sein Image jetzt nicht allzu sehr gelitten hat und man sagt ja ganz oft, die Zeit hat alle Wunden, aber in dem Fall von Jamal Naji ist es sehr speziell, weil er natürlich auf eine Sache klagt, die den Handball oder auch den Sport komplett verändern könnte, weil spekulieren wir auch mal in die andere Richtung, mal angenommen, er gewinnt diese Klage, dann kann das für ganz, ganz viel Veränderung bei Verhandlungen mit Spielern und bei Trainern in Zukunft sorgen.
Ja, absolut. Also das ist für mich auch das Interessante an dieser Geschichte. Also abgesehen davon, dass es für uns sowieso interessant ist, weil es den BHC betrifft. Aber ich finde es halt auch für Gesamthandball Deutschland, vielleicht sogar für Gesamthandball Europa interessant, ob er damit Erfolg hat oder nicht. Wenn nämlich nicht, dann kann ja alles so bleiben. Dann können alle Vereine sich zurücklehnen und sagen, wunderbar, unsere Klauseln sind in Ordnung. Wenn er aber jetzt damit Erfolg hat und man muss dann halt gucken, auf welchem Wege, also beispielsweise Anwälte finden dann da irgendwie eine, sag ich mal, eine Lücke, irgendeine Klausel, dass man sagt, die ist rechtswidrig oder so und dann entscheidet das Gericht richtig, das kann man so nicht machen, dann müsste man es vielleicht anders formulieren oder es geht vielleicht gar nicht mehr, überhaupt solche Klauseln zu machen. Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß ja nicht ganz genau, auf was da abgezielt wird. Ich würde jetzt erstmal raten, dass es um irgendwelche Kleinigkeiten da geht, um, naja, so, sag mal, formelle Juristerei. Das wäre jetzt das, was ich raten würde. Ja? Und dann muss man halt gucken, ja, betrifft das dann am Ende des Tages nicht alle Verträge, die irgendeine Liga-Zugehörigkeit haben? Und ich glaube, dass dann schon einige Vereine hektisch werden könnten, weil dann hat man ja einen Präzedenzfall geschaffen. Das ist ja einfach so. wenn das dann am Ende einfach steht, dieses Urteil. Und das könnte noch eine spannende Sache werden, auch übrigens über den 1. Oktober hinaus. Denn wenn Jamal Nari vor dem Arbeitsgericht Solingen Recht bekommt, kann ja sein, ne? Dann heißt das ja noch nicht, dass es vorbei ist. Also es gibt ja dann schon noch eine weitere Instanz, wenn der BRC das dann verfolgen möchte, was natürlich abzuwarten ist.
Genau, deswegen ist dieser 1. Oktober relativ wichtig. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das ist nicht nur wichtig für den Bergischen HC und für Jamal Nagy, sondern könnte auch für alle weiteren Verhandlungen im Handball und auch in anderen Sportarten dann äußerst wichtig sein. Das ist ja keine handball-exklusive Geschichte mit Verträgen, die Liga gebunden sind, sondern das haben wir auch in anderen Sportarten. Ich möchte in dem Zusammenhang übrigens auch nochmal auf eine Aussage zurückkommen, die Jörg Föste bei euch im Solinger Tageblatt in einem Interview getätigt hat. Er hat von einem Fehler gesprochen, von welchem genau und wie bewertest du diese Aussage? Ich habe sie als äußerst stark empfunden.
Meinst du den Fehler bei Personalentscheidungen beziehungsweise den Fehler, Jamal Nagy überhaupt zu holen? Ich glaube, das war die Aussage. Meinst du die?
Ja, genau, die meine ich.
Ja, also inwiefern stark, meinungsstark ist ja fast der immer. Das kann man ihm ja nun wirklich absolut nie absprechen, dass er das nicht wäre oder so. Aber sie ist halt relativ deutlich. Inwiefern jetzt diese Geschichte da noch reinspielt, sei mal dahingestellt. Aber man muss natürlich so rein auf sportlicher Ebene dann einfach konstatieren, dass es, nachdem er dann eben freigestellt war, dann ja wirklich bergauf ging beim BHC mit dem Trainergespann Arno Gunnarsson und Markus Pütz, die den Handball ja dann auch nicht neu erfunden haben. Aber dann hat der BHC danach 7-5 Punkte geholt, ist dann eben trotzdem abgestiegen. Jetzt ist man mit 6-0 Punkten gestartet. Man spürt in der Mannschaft irgendwie, finde ich, eine viel bessere Grundstimmung. Das ist so mein Eindruck. Und was mir auch auffällt, ist, dass sich das jetzt schon so ein bisschen häuft, wenn man über die aktuelle Situation spricht, dass auch Spieler, zumindest mal im Subtext, ohne jetzt den Namen konkret zu erwähnen, aber auch, ich sag mal, zwischen den Zeilen kann man lesen, naja, das ist jetzt anders. Und damals war es anders, als Jamal Nagy Trainer war, jetzt mal übersetzt formuliert. Und ich glaube, der Gedanke ist dann auch bei Jörg Föste eben gereift, ja, dass man das dann eben falsch eingeschätzt hat, die Lage, ne? Dass man diesen Fehler eben einräumen muss, dass es einfach nicht gepasst hat, jetzt mal möglichst wertfrei formuliert, dass es einfach nicht gepasst hat zwischen diesen beiden Parteien. Also Jamal Nagy hat einfach nicht zum BRC gepasst. Ja? So, und dass es halt jetzt wieder passt mit Vereinsikonen sozusagen an der Spitze. Arno Gunnarsson hat ja 11 Jahre auf dem Feld gestanden für den BRC, ist jetzt in der Cheftrainerrolle mit Markus Pütz zusammen, der ganz lange schon im Trainerbereich tätig war, auch als Co-Trainer der Ersten. Fabian Gutbrot hat 10 Jahre für den BRC gespielt, ist jetzt sportlicher Leiter. Das ist mehr so tatsächlich dieser eigene Slogan. Jetzt ist die Kraft in uns. Ja, und vielleicht alle irgendwie, weil es halt intern ist, vielleicht dann auch noch 10% mehr geben, als es ein extern zugeholter Trainer das überhaupt tun könnte. Wobei das ja nicht falsch sein muss, externen Trainer zu holen. Aber irgendwie dieser Weg von innen heraus funktioniert halt beim BHC offensichtlich besser. Sieht man auch Sebastian Hinze, kam auch aus den eigenen Reihen. Jetzt ist er bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber war vorher über 10 Jahre Trainer vom BHC. Also, ja, ich glaube, dass dieser Gedanke einfach gereift ist, dass das eine Fehlentscheidung war. Und im Moment der Freistellung war man ja wahrscheinlich auch schon dieser Ansicht, so zumindest ansatzweise. Aber es ist dann eben in den Wochen und Monaten danach noch mehr und mehr eben gereift aufgrund der Dinge, die dann eben passiert sind.
Jetzt hast du nochmal sehr genau dargelegt, wie die Veränderung war und dass es jetzt ja harmonischer auch zugeht, dass eine bessere Stimmung herrscht und so weiter. Aber ich will noch nicht aufs Sportliche zu sprechen kommen, sondern nochmal auf die Geschichte zurückblicken, die wir angerissen haben, eben beziehungsweise besprochen haben, besser gesagt. Und zwar geht es ja darum auch, dass das Finanzielle Folgen haben könnte. Jetzt werfe ich mal eine Summe in den Raum und sage, ich weiß nicht, ob das stimmt, Jamal Nagy hat pro Monat 10.000 Euro vom BHC überwiesen bekommen. Das wären dann im Jahr 120.000 Euro. Und wenn wir überlegen, dass der Vertrag noch bis 2028 läuft, sollte er diese Klage gewinnen, reden wir von unfassbar viel Geld, dass der BHC dann quasi extra noch ausgeben müsste. Also das hat schon eine große Bedeutung, diese ganze Geschichte für den Verein.
Naja, klar, willst du das als Verein nicht bezahlen? Also vor allem Geld, was du ja dann anderweitig nutzen könntest, das ist ja vollkommen klar. Völlig ligaunabhängig ist das ja klar. Aber auf der anderen Seite ist es ja kalkulierbar. Also wir reden ja jetzt dann immer noch davon, wenn Jörg Föste sagt, er kann es ja jetzt noch nicht genau einschätzen, aber ganz grob, man verliert 35% des Erstliga-Etats, dann hätte man ja immer noch über 3 Millionen Etat in der zweiten Liga. So, und wenn man davon jetzt dann eben für diese Saison hypothetische 120.000 Euro für Jamal Nagy abziehen müsste, dann tut das weh. Aber es ist natürlich planbar. Es ist ja nicht so, als ob der Verein das dann am Ende nicht bezahlen könnte. Ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ auch. Aber natürlich tut es weh. Aber ich glaube nicht, also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Es würde den BRC jetzt nicht ruinieren oder sowas in der Art. Es würde halt vielleicht eine Spieleroption kosten. Vielleicht irgendwie eine Nachverpflichtung, die man dann nicht tätigen könnte, wenn man eine Not am Mann hat oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, mehr ist es dann eben auch nicht.
Dann würde ich gerne noch darüber sprechen, dass in dem Gespräch mit euch Jörg Förster oder in dem Gespräch mit dir besser gesagt Jörg Förster ja auch gesagt hat, dass die Hallensituation in Solingen nicht lösbar ist. Kann man das so formulieren? Also er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich sage es jetzt mal so deutlich, es wird in den kommenden Jahren keine Arena in Solingen geben, die Profisportbedingungen entspricht.
Naja gut, das ist mein Gefühl jetzt seit einem Jahr mal mindestens. Ne? Es standen immer noch hinter vorgehaltener Hand eben nie in die Öffentlichkeit wirklich kommunizierte Grundstücke im Raum, die man da kaufen will, also auch von städtischer Seite eben kaufen will, wo dann eben eine Investorenlösung kommt, die dann diese Halle bauen. Aber bevor überhaupt, ich sag mal, die Investoren dann sagen, ja, okay, wir machen das oder anfangen könnten, da ihre Pläne zu schmieden, die Halle dann da wirklich draufzusetzen, scheitert es aus meiner Sicht ja schon daran, das Grundstück überhaupt zu erwerben. Und da gab es dann so einen Stand, im Februar war das, da hat Jörg Förster auf einer Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema, wurde auf die Hallenthematik angesprochen. Und er hat dann da wieder Wuppertal ins Spiel gebracht. Ich sag mal so sinngemäß war die Aussage, auf Solingen kommt ja nichts, man hört nichts, es passiert nichts. Man muss sich jetzt mal wieder mit Wuppertal beschäftigen. Ich weiß jetzt die Detailaussage nicht mehr. Und da hatte ich dann auch damals bei der Stadtentwicklungsgesellschaft, die halt zusammen mit der Stadt eben dafür verantwortlich ist, das Hallenthema am Leben zu halten, angefragt. Und die haben gesagt, nein, das Thema ist in keinster Weise vom Tisch und haben das quasi dementiert. Da stand dann so gesehen Aussage gegen Aussage. Und dann habe ich noch gedacht, naja, vielleicht war das auch ein taktischer Schachzug, sag ich mal, um wieder Bewegung in die Sache zu bringen. Von Jörg Förster hätte ja sein können, aber dann hat man nichts gehört. Dann hieß es irgendwie, man äußert sich mal im Juli, dann hörte man da wieder nichts. Und dann hatte ich jetzt im Vorfeld des Interviews eben angefragt bei der Stadt bzw. der Stadtentwicklungsgesellschaft. Und dann kam auch wieder nur... Also muss man ja wirklich so sagen, es kam eine Larifari-Antwort, wo eben gesagt wird, man ist weiterhin in vertieften Beratungen. Also, ne, also das kann man ja immer antworten. Ne? Also, aber nicht, die Arena ist vom Tisch, nee, wir haben das Grundstück nicht. Also nichts Konkretes stand da drin. Damit habe ich dann Jörg Förster auch eben konfrontiert. Und er hat dann gesagt, ja, also von der Wirtschaftsförderung heißt es, dass die anvisierten Grundstücke also definitiv nicht zur Verfügung stehen. Das wäre ja schon mal auch eine Aussage von der Stadt gewesen, das mal zu hören. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das dann so stimmt, weil kontrollieren kann ich es in dem Sinne ja nicht. Aber wenn das so stimmt, ja, dann ist man natürlich wieder auf dem Stand von, wann war das, Sascha, als die Pläne vorgestellt worden sind jetzt, also wieder vorgestellt worden sind, dass die Arena dann fest nach Solingen kommen soll. War das Oktober 21 oder so? Also das ist ja echt jetzt schon eine Weile her jedenfalls. Und ja, dann hat sich de facto irgendwie nichts getan, außer dass man in Weiersberg, wo die Klingenhalle jetzt steht, als Standort verworfen hat, einen anderen Standort gesucht hat und ja, dann eben jetzt auch erfolglos dabei geblieben ist, den umzusetzen. Und ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass da jetzt von Seiten der Politik so richtig Druck ist oder so richtig jemand dabei ist, der sagt, das muss jetzt mal passieren. Das ist halt gar nicht mein Gefühl. Mein Eindruck ist, man versucht das jetzt irgendwie so versanden zu lassen. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass Dinge in Bewegung kommen, weil die Stadt Wuppertal, zu der der BRC ja auch gehört, ist ja eine Wuppertaler-Solinger Fusion sozusagen, die haben ja damals 21 quasi die Federführung nach Solingen gegeben. So nach dem Motto, so ihr baut jetzt die Arena, wir unterstützen euch dabei. So war ja ungefähr der Sachstand. Und wenn ja dann Solingen zumindest mal offiziell sagen würde, pass auf, wir kriegen das hier nicht hin, dann wird das kein gutes Licht auf Solingen werfen, was wäre zumindest, aus meiner Sicht zumindest, mal ehrlich. Und dann kann sich Wuppertal auch vielleicht wieder ein bisschen offener mit dem ganzen Thema beschäftigen. Ob das dann da kommt, Sascha, ich habe wirklich meine Zweifel. Für mich ist die Lage wirklich ja bedrohlich für die Profisportaussichten, vor allem in der ersten Bundesliga. Also zweite Liga ist ja vielleicht noch darstellbar, aber erste Bundesliga, wo der BRC ja nun mal auch zurück hin möchte, das sehe ich mit der Hallensituation einfach nicht. Diese Rotation, die Klingenhalle Solingen ist ja jetzt schon eine Weile raus. Die Unihalle wird auch nicht mehr ewig, sag ich mal, als Standort wirklich funktionieren. Was ist denn dann die Perspektive, dass man alle Spiele in Düsseldorf ausrichtet, wo die Hallensituation natürlich gut ist, mit so Hessische Elektrikhalle, die ehemalige Philips-Halle, die funktioniert natürlich als Standort, ist auch für VIP-Gäste gut geeignet, ist okay, wunderbare Halle. Aber man muss natürlich festhalten, es ist nicht so, dass da jetzt die Düsseldorfer zum Handball dann strömen würden. Denn Handball in Düsseldorf, das hat noch nie so richtig hundertprozentig funktioniert. Und deswegen sehe ich das auch nicht so als Top-Perspektive, dass man halt irgendwann wirklich ein Düsseldorfer Club ist oder sowas in der Art. Also dass man da dann hinumzieht. Vielleicht ist das mal, vielleicht kommt das dann so. Aber es ist natürlich aus Sicht des bergischen Mitbürgers sozusagen auch, also ist ja ein Trauerspiel. Ne? Man hat hier zwei Großstädte, die stolz sein sollten, einen Handball-Bundesligisten zu haben und auch nicht müde sind, das zu erwähnen, wie stolz man ist. Aber es passiert nichts, um das irgendwie ernsthaft zu untermauern. Ne? Und das ist schon eine sehr, sehr traurige Sache. Ne? Also ich sehe auf Sicht 5 Jahre, 10 Jahre, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BRC nochmal ein Bundesligaspiel in Solingen ausrichtet. Und das ist doch wirklich traurig, wenn du vor allem mal auf die Historie von Solingen guckst. Also Handball-Hochburg, Klingenhölle und alles. Und man ist einfach auf dem Stand von vor 25 Jahren stehen geblieben. Sehr, 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 sehr bitter.
Das hast du sehr gut ausgeführt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir da leider nur beipflichten, man ist tatsächlich auf dem Stand von vor 25 Jahren stehen geblieben, außer was jetzt die Beleuchtung in der Klingenhalle angeht, da ist es ein bisschen besser, da hat man die Luxzahl erhöht, aber das war es dann mehr oder weniger auch. Ne? Aber Spaß beiseite und auch Sarkasmus beiseite an der Stelle, das ist einfach sehr, sehr traurig. Du hast es gerade gesagt, Solingen ist eine absolute Handballhochburg, das kann man nicht anders sagen. Wir haben in Solingen 2 Frauen-Bundesligisten in der 2. Liga, eine Männermannschaft in der 2. Liga. Also das kann, glaube ich, keine andere Stadt in Deutschland so bieten. Von daher, oder was heißt glaube ich, das kann keine andere Stadt in Deutschland so bieten. Und der BHC ist ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen äußerst ambitioniert. Der BHC ist bei den Männern gerade Tabellenführer. Die Frauen sind sehr gut in ihre erste Zweitligasaison gestartet und der HSV Grefrath ist gerade erst aus der 1. Liga abgestiegen in die 2. Also auch eher eine Mannschaft, die oben anzusiedeln ist in der Tabelle. Von daher ist es schon sehr, sehr traurig und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ja als Solinger mittlerweile in Dortmund lebe, hier ist das Problem ein ähnliches, auch da ist man nicht in der Lage, mal aus dem Arsch zu kommen und irgendwie dafür zu sorgen, dass man eine Sporthalle baut, die professionellen Standards entspricht, wo übrigens auch der Breitensport von profitieren könnte. Aber gut, ich will mich nicht weiter aufregen, Tom, deswegen, ja, aber du hast anscheinend auch eine Wortmeldung, bitte sehr.
Ja, und Sascha, was du auch nicht vergessen darfst, der BHC ist meines Kenntnisstands auch der einzige Club neben dem HC Erlangen, der in allen 4 Jugendbundesligenteams hat. Also A-Jugend, B-Jugend Jungen und A-Jugend, B-Jugend Mädchen in der 1. Bundesliga spielt. Ich glaube, das hat nur der HC Erlangen sonst. Ist zumindest mein Kenntnisstand. Und das spricht ja auch für deine These der Handballhochburg. Das wollte ich nur der Vollständigkeit noch erwähnen.
Absolut, das ist auf jeden Fall so und deswegen, ja, sollte man da was tun, aber wie gesagt, das ist kein Solingen-exklusives Problem und ich finde auch, wenn man Bergischer Handballclub heißt, dann sollte man eigentlich nicht im Rheinland in Düsseldorf spielen, das passt irgendwie nicht zusammen. Wir haben jetzt gar nicht über das Sportliche gesprochen, der BRC ist souverän in die neue Saison gestartet mit 6:0 Punkten, das sieht sehr, sehr gut aus. Man visiert den Wiederaufstieg an und möchte natürlich in der kommenden Spielzeit direkt zurückkehren in die 1. Liga, aber das werden wir im Laufe der Saison noch beobachten. Erstmal danke für deine Einschätzung zu den beiden anderen Themen und wir machen die letzte Pause heute, dann geht's ab ins Interview der Woche. Interview der Wochezeit hier bei Kreisab und zunächst möchte ich nochmal darauf verweisen, dass ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen könnt. Und zwar könnt ihr vorbeischauen auf patreon.com/kreisab, aber mittlerweile gibt es auch eine Funktion bei PayPal, die ihr nutzen könnt, um Kreisab zu unterstützen, falls ihr das wollt, mit einem monatlichen Betrag oder mit einem Einmalbetrag oder wie auch immer. Die Höhe legt ihr natürlich selber fest und die Dauer auch, falls ihr euch für eine längere Variante entscheiden solltet. Also schaut sehr, sehr gerne vorbei auf patreon.com/kreisab oder auch bei PayPal. Und natürlich könnt ihr uns auch folgen auf den sozialen Kanälen. Den Hinweis gibt's aber wie immer am Ende dieses Gespräches, das ich führe mit einer Frau, die ich oft sehe, wenn ich bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft unterwegs bin. Und dann habe ich mir gedacht, boah, die investiert aber sehr viel Zeit. Das könnte mal ein interessantes Thema für das Interview der Woche sein. Und dann gab es zuletzt eine Meldung, die ich gelesen habe. Und da dann dachte ich, boah, das ist aber noch interessanter. Und sie ist mittlerweile die Co-Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft der Gehörlosen. Und wir hatten dieses Thema hier schon mal, aber vielleicht können wir diese beiden Themen sozusagen ein bisschen vereinen, nämlich das Ehrenamt, das ist das eine, und sich eben da nochmal zusätzlich zu engagieren. Deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen an Christiane Weber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Sascha. Ich muss dich gleich korrigieren. Ich bin die Bundestrainerin der ersten Frauennationalmannschaft im Handball der Gehörlosen.
Was habe ich denn gesagt?
Co-Trainerin.
Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Es ist noch früh am Morgen. Wir müssen dazu sagen, dass wir am Samstagmorgen dieses Gespräch ein bisschen unverhofft aufnehmen. Also ich freue mich natürlich, dass du mir zur Verfügung stehst. Du hast einen sehr, sehr straffen Zeitplan. Vielleicht kannst du mal erklären, was du in den nächsten Tagen alles so machst, weil das ist ja kaum zu glauben.
Ja, ich bin hier auf Einladung des Seeheimer Kreises zu einer Podiumsdiskussion geladen zum Thema Sport. Danach fahre ich dann gleich weiter nach Köln, wo ich die Nachwuchstrainerausbildung für Leistungssport mache. Ja, und dann fahre ich wieder nach Hause und dann bereite ich mich vor auf den ersten Lehrgang der Frauennationalmannschaft in diesem Jahr.
Das ist ja das Kernthema, über das wir heute sprechen wollen, dass du dich in diesem Bereich engagierst und vor allem auch im Ehrenamt tätig bist. Fangen wir mal mit dieser Geschichte an, die jetzt für dich akut so wichtig ist. Du bist dann also jetzt ein paar Tage in Köln. Was machst du da genau?
Genau, ich mache eine Weiterbildung. Ich habe ja die B-Lizenz im Handball und mache vom DOSB in der Trainerakademie in Köln die Nachwuchstrainerlizenz für Leistungssport. Das wird auch beim Handball dann anerkannt als A-Lizenz. In meinem Alter mit 56 Jahren ist das schon eine Herausforderung.
Der du dich aber, glaube ich, sehr, sehr gerne stellst.
Ja, es ist auch so, irgendwie so ein Traum mal gewesen, A-Lizenz zu machen. Ja, man strebt ja auch als Trainer, sage ich immer, zu dem, was man erreichen kann. Und das ist so auch mein Lebenstraum. Und deswegen werde ich da auch alles geben, um da die A-Lizenz zu erreichen, um auch für mich persönlich nochmal ein Highlight in meinem Leben zu setzen.
Da bin ich mir relativ sicher, dass du das schaffen und erreichen wirst. Kommen wir mal zu der Geschichte mit dem Ehrenamt. Und kann man eigentlich schon so sagen, dass auch dieser Posten, den du jetzt innehast als Bundestrainerin, das ist eigentlich auch Ehrenamt?
Ja, also es ist natürlich klar, als Bundestrainerin kriegt man irgendwann ein Honorar, aber beim ersten Lehrgang gibt es kein Honorar, weil man muss sagen, bei den Gehörlosen ist es nicht so wie die Bundestrainer in den Hörenden, dass die da alles bezahlt bekommen und so. Wir müssen einfach, dann spieß es andersrum. Wir müssen erst eine Leistung erbringen, um eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das heißt, wir müssen 2026 bei der Heim-WM der Gehörlosen eine Medaille gewinnen, um in sicherem Fahrwasser zu schwimmen für die nächsten Jahre, was finanzielle Unterstützung und Bestehen dieser Mannschaft sichert.
Das ist ganz, ganz wichtig, wie ich finde. Wir hatten dieses Thema hier vor einiger Zeit schon mal besprochen bei Kreisab und da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, was ich damals führen durfte und da haben wir schon ein bisschen erläutert bekommen, wie das so abläuft und wie das inhaltlich auch funktioniert. Da möchte ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir das eben schon mal besprochen haben, aber vielleicht kannst du auch mal erklären, was dich an dieser Aufgabe so reizt und warum du das überhaupt machst, warum du dich dafür entschieden hast.
Ja, es gibt also im Grunde für mich drei Gründe. Die erste Motivation ist, mein Ziel war es immer schon, irgendwas wieder zurückzugeben, weil ich bin 56 Jahre in einer guten Welt groß geworden, in einem tollen Land, wo ich gut leben kann, wo ich gesund bin. Und dass ich das jetzt über den Handball machen kann, an gehörlose Menschen, sie so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu holen, Vorbilder zu schaffen für junge Menschen, Handball zu spielen und im Handball auch was zu erreichen. Also Nationalhymne, wissen wir alle als Sportler, ist das Größte, was man erreichen kann. Das ist so meine erste Motivation. Die zweite ist im Grunde, was Neues erschaffen, was Einzigartiges, was noch keiner vor mir gemacht hat, ist ein Privileg für mich als Mensch, dass ich da was gestalten kann. Und die dritte Sache ist, ich engagiere mich noch sehr dafür, Frauen im Sport mehr an den Leistungssport als Trainer zu bekommen. Gerade im Handball, muss man ja sagen, sind wir Frauen sehr neben der Platte unterrepräsentiert. Und da habe ich ein reines Frauenteam im Staff, was aus zwei Hörenden und zwei Gehörlosen besteht. Und mein Traum ist es einfach, vielleicht auch eine gehörlose Frau als Trainerin mal irgendwo im Leistungssport stehen zu haben, die die Richtung vorgibt.
Also sehr, sehr ambitionierte Ziele und man konnte das schon so ein bisschen raushören, wer genau aufgepasst hat, kann sich vielleicht denken, das ist eine neu gegründete Nationalmannschaft. Also die gibt es jetzt nicht schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, sondern das ist ein neues Projekt.
Genau, es gibt schon 20 Jahre die Männer ungefähr, schon ein bisschen mehr. Die Deaf Boys sind ja schon auch sehr international erfolgreich, aber es gab noch nie in Deutschland eine Deaf Girls Mannschaft. Das gab's noch nicht. Und das ist einfach auch das, was mich daran auch sehr reizt.
Wie kam es denn dazu und wie kam es zustande, dass du jetzt die Trainerin bist? Weil ich kann mir ja vorstellen, der Verband muss sich dann überlegen, wer kommt überhaupt für uns in Frage? Wie bekommen wir dann ja auch die Spielerinnen zu unserer Mannschaft? Das ist ja auch kein einfaches Thema. Aber wie kam sie auf dich?
Ja, durch den Freundeskreis des deutschen Handballs, weil letztendlich hat sich der Gehörlosenverband überlegt, Mensch, wir müssen ja auch mal Frauenmannschaften machen. Also es kam aus der Sparte Handball, die gesagt haben, wir haben Jungs, wir wollen jetzt auch mal eine Mädelmannschaft, weil bei den Meisterschaften natürlich auch Frauenmannschaften gegeneinander gespielt haben und die baten um Unterstützung beim Freundeskreis des deutschen Handballs. Da bin ich ja auch aktiv und so ist man auf das Thema, sage ich mal, aufmerksam geworden. Dann war klar, ja, wir wollen diese Mannschaft gründen. Wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Spielerinnen. Es gibt schon eine eigene Community für Gehörlose. Und ja, und dann wurde natürlich eine Person gesucht, die das macht. Dann habe ich mich beworben. Mein Mann, der Johannes, der Vorsitzende dieses Freundeskreises des deutschen Handballs ist, hat diesen Kontakt hergestellt. Und ich habe den Zuschlag bekommen und habe mir dann auch mein Staff-Team zusammengestellt.
Wo du jetzt gesagt hast, du hast dich aktiv beworben, also für dich war klar, ich möchte das auf jeden Fall machen, das ist hochinteressant.
Ja, man muss sagen, ich habe durch meine ehrenamtliche Tätigkeit, ich bin in der Nachbarschaftshilfe tätig, das heißt, man betreut alte Menschen bei Hausbesuchen und sowas, habe ich eine gehörlose Frau bekommen oder betreue ich. Weil ich sage einfach als Hörerin, dann hat man auch ein bisschen Scheu mit Gehörlosen, gehe ich richtig um, ich kann keine Gebärdensprache. Funktioniert das, aber da habe ich einfach auch gelernt, man muss authentisch bleiben, man muss offen bleiben und diesen Menschen zugewandt, dann funktioniert das. Und da habe ich auch so ein bisschen diese Scheu verloren, mich auf dieses Thema einzulassen und habe gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht der Wink mit dem Zaunpfahl, den musst du nutzen und das gehst du an. Und ich sage einfach, Kommunikation auch auf einer anderen Ebene kann mich auch persönlich nur weiterbringen.
Davon gehe ich auch schwer aus und ich bin mir relativ sicher, dass du das hervorragend machen wirst. Du hast jetzt gerade gesagt, du sprichst die Gebärdensprache nicht. Hast du dann jemanden dabei, beispielsweise in deinem Staff, der für dich übersetzen kann sozusagen?
Ja, man muss ja wissen, das ist immer so diese Vorstellung, dass die alle Gebärdensprache können. Die Spielerinnen, die ich habe, spielen ja alle in hörenden Vereinen, weil sie werden ja heute mit Hörhilfen versorgt. Ein Mensch, der taub auf die Welt kommt, ist ja Wunder der Medizin, meiner Meinung nach, kann ja durch zum Implantat hörend werden. Das ist einfach, finde ich, was ganz Faszinierendes. Und die spielen alle in hörenden Vereinen. Also spielen in ganz normalen Handballvereinen wie alle. Nur bei mir dürfen sie diese Hörhilfen nicht tragen. Sie müssen also im Grunde in ihrem Hörzustand ohne Hörhilfen spielen. Und so bin ich eben dabei. Ich habe aber im Staff-Team eine junge Gehörlose, die studiert Gebärdensprache.
Also da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege und du hast es gerade angesprochen, das ist ein Wunder der Medizin und das ist natürlich auch super, dass die bei in Anführungsstrichen normalen Mannschaften mitspielen können. Du hast es schön formuliert mit hörenden Mannschaften, also da hört man auch nochmal den Unterschied raus und ja, wie wichtig das anscheinend für dich ist, das auch irgendwie zu vereinen sozusagen. Also diejenigen, die mit einer Behinderung geboren sind, die sind dann trotzdem in der Lage, also warum sollten sie auch nicht in der Lage sein, Handball zu spielen. Lass uns über ja, deine Emotionen sprechen, was diesen ersten Lehrgang angeht. Ist die Vorfreude extrem groß? Bist du auch ein bisschen nervös? Wie wird das ablaufen? Was glaubst du?
Also Vorfreude ist riesig. Ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben, in diesem Jahr noch einen Lehrgang hinzubekommen, weil ich sehe das als ganz klares Signal auch, dass diese Mannschaft da ist, dass wir da auch weiter Werbung machen können. Denn ganz ehrlich, es gibt ja immer soziale Projekte, gute Ideen, aber viele scheitern ja dann auch daran, keine Geduld, kein Geld oder ja, es geht irgendwie nicht los. Für mich ist das so der richtige Startschuss, dass das jetzt ans Laufen kommt. Die Spielerin mit allen habe ich per WhatsApp mit Videocall telefoniert und da ist eine riesige Vorfreude. Natürlich auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Unsicherheit, aber wie wird es laufen? Wie können wir kommunizieren, gerade im Spiel? Wie kann ich auswechseln? Wie kann ich Anweisungen, wenn man heute sieht, in den Auszeiten, was in der Bundesliga da transportiert wird, das kann ich nicht transportieren, aber ich muss ja was transportieren in kurzer Zeit, kurz, knapp. Es gibt Mittel, Taktiktafel, kann ich einsetzen. Aber wie funktioniert das? Und das erste Kennenlernen, glaube ich, ist was ganz Besonderes. Also für mich ist das so ein, ja, wie ein Kick-off, sagt man, glaube ich, heute immer so. Das ist so was ganz Besonderes und was Einmaliges. Wir haben auch ein Trainingsspiel am Sonntag, wo die Mädchen auch das erste Mal gehörlos spielen werden gegen andere Mannschaft. Hörende Mannschaft übrigens. Also wir spielen nicht gegen Gehörlose, wir spielen gegen hörende Mannschaften immer wieder. Es gibt ja keine Gehörlosenliga in dem Sinne. Also es sind ganz viele Sachen, die spannend werden. Wir sehen natürlich diesen finanziellen Aspekt. Wir können nicht ein Catering bestellen. Wir haben eigene Leute, Ehrenamtliche, die für uns kochen. Und also das ist ein riesiges Abenteuer, nenne ich es mal.
Ja, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Man hört aber die Leidenschaft bei dir für dieses Projekt echt raus. Also wirklich Hut ab, dass du dich da so sehr engagierst. Und dein Mann Johannes, den du eben erwähnt hast, der engagiert sich ja auch sehr im Handball. Und ich habe es eingangs gesagt, ich sehe euch immer auch bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Und ihr seid dann da tätig für unterschiedliche Aufgaben und unterstützt sozusagen auch im Ehrenamt. Vielleicht kannst du nochmal erklären, Christiane, woher das eigentlich kommt. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass du in einer guten Welt aufgewachsen bist, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du relativ zufrieden scheinst und dass du etwas zurückgeben möchtest. Woher kommt diese Motivation, anderen zu helfen und vor allem sich im Handball so sehr zu engagieren? Ich nehme mal an, ihr beide, also du und dein Mann, ihr habt früher auch selber gespielt.
Ja, ich habe selber gespielt. Ich bin mit 6 Jahren durch meinen Vater immer wieder, der war Torwart und der hat uns als Kind immer mit in die Halle genommen, damit die Mutter mal ein bisschen Pause zu Hause hatte. Meine Eltern haben Landwirtschaft und dann sind wir mit dem Vater in der Halle gefahren und haben dann am Spielfeldrand gesessen und haben uns gefreut, dass der Vater da war. Und ja, das ist mir eigentlich immer so hängen geblieben. Also Handball ist schon immer seit dem 6. Lebensjahr mein Ding. Mein Vater war aber auch, oder meine Eltern, sehr engagiert, sozial, was so die Vereinsmeier, hat man früher immer gesagt, die waren in allen Vereinen. Und mein Vater hat zum Beispiel in Hofgeismar auch die Tafel gegründet. Also dieses soziale Engagement und so, das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Und das ist so das, was mich so auch treibt. Und ich finde, man gibt, man bekommt aber auch sehr viel zurück. Und Johannes hat nie Handball gespielt. Und unsere Philosophie ist immer, ich sorge als Trainerin für die Erfolge und er verkauft sie. Also er ist so der Pressemensch. Auch jetzt bei den Deaf Girls ist er für die Presse zuständig. Und da ergänzen wir uns eben einfach super.
Also, ich kenne euch beide persönlich, wie gesagt, weil ich euch immer treffe, wenn die Nationalmannschaften spielen. Ihr seid immer mit dabei, auf euch ist immer Verlass. Ich finde das großartig und wir brauchen mehr Ehrenamtler. Wir haben dieses Thema Ehrenamt vergangene Woche ja hier bei Kreisab auch schon ein bisschen thematisiert. Da hat Frank Lüttmann, der ehemalige Hallensprecher des TV Emstetten, da auch ein bisschen was zugesagt. Glaubst du, das Ehrenamt wird ausreichend wertgeschätzt in Deutschland?
Ich weiß es nicht. Also meine Philosophie ist eher, ich gucke nicht, ob jemand von außen das Ehrenamt wertschätzt, sondern ich sehe, was ich an Wertschätzung bekomme, wenn ich es ausübe. Also an den Personen wie Nachbarschaftshilfe, da bekomme ich viel zurück. Ich glaube, wir dürfen nicht immer gucken, dass wir von außen wertgeschätzt, sondern was gibt es uns in der Arbeit, die wir leisten. Und das bereichert mich eigentlich. Natürlich ist es schön, wenn von außen jemand sagt, Mensch, Christiane, machst du toll und wir freuen uns. Aber letztendlich, das ist nicht so das, was mich bereichert, sage ich jetzt mal.
dann kann ich das ja an dieser Stelle machen. Also ich finde, so wie ihr euch engagiert, das ist wirklich großartig. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal betont wissen. Und ich schätze das sehr, wenn ich zu einem Länderspiel komme und ich habe mal eine Frage, dann frage ich entweder euch beide oder Björn Paatzen oder einer von euch dreien, der wird schon wissen, wo ich Hilfe bekomme. Also das ist wirklich immer sensationell. Möchte ich nochmal unterstreichen, auch wenn das jetzt auf Distanz ist. Aber du weißt, dass ich das genauso sehe und dass ich das auch sehr zu schätzen weiß. Und damit bin ich nicht der Einzige. Also das kann man, glaube ich, auch noch mal sagen. Aber es ist natürlich wichtig, Christiane, dass wir weitere Ehrenamtler in Deutschland bekommen, weil wir haben zu wenige, das muss man schon sagen.
Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht so ein Generationsding ist. Also meine Generation, also ich bin mit Ehrenamt groß geworden und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das weiter vorleben, dieses Ehrenamt, und auch die jungen Menschen motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Weil ich eben einfach sage, wir kommen ganz viel auch zurück. Ganz viel, und auch was unser Leben bereichert und was auch glücklich macht. Natürlich muss man sagen, Ehrenamt ist auch manchmal Stress und auch nicht einfach. Und man braucht auch Geduld und ja. Aber das sind Eigenschaften, finde ich, die man gut benötigt im späteren Leben auch.
Da stimme ich dir komplett zu. Das ist auf jeden Fall so. Ist es denn schwierig gewesen, Spielerinnen zu rekrutieren für diese Nationalmannschaft, um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen? Weil daran kann ich mich erinnern aus dem Gespräch, was ich damals geführt habe zur gehörlosen Nationalmannschaft der Männer. Es ist nicht so leicht, überhaupt Spieler zu bekommen. Da muss man schon selber sehr aktiv sein. Wie habt ihr das bislang geschafft? Habt ihr überhaupt schon genug Spielerinnen?
Ja, wir haben aktuell 17 Spielerinnen. Das reicht aber noch nicht, weil momentan muss man ganz klar sagen, wir brauchen noch Spielerinnen. Wir werden auch noch weiter Werbung machen nach diesem ersten Lehrgang. Wie gesagt, für mich ist das so auch das erste Sache, und das brauchen wir, um weiter Menschen zu bekommen. Das ist eben bei den Gehörlosen ein bisschen schwierig. Man sieht das ja nicht so. Wenn jemand ein Bein verloren hat oder so, das sieht man sofort und kann sagen, komm her. Aber den Gehörlosen, die Geräte sind ja heute so klein, oder man erkennt es nicht einfach so. Es gibt schon so eine Gehörlosen-Community, da bin ich jetzt auch noch nicht so drin. Es läuft viel über Mund zu Mund. Da sieht einer jemanden, kennt jemanden und so weiter. Das ist so momentan der Weg. Aber wir sind schon mal froh, dass wir diese 17 Spielerinnen haben. Und ich erhoffe mir durch Johannes, der dann die Pressearbeit auch anfeuern wird, dass wir da weiter eine Reichweite bekommen, um Spielerinnen zu bekommen. Also wir sind schon eher so ein bisschen, das ist, wir müssen auf die Suche gehen. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken.
Du hast vorhin angesprochen, dass natürlich die finanziellen Mittel sehr, sehr begrenzt sind. Also ihr könnt kein Catering bestellen und so weiter. Gibt es denn die Möglichkeit, die Spiele irgendwo zu verfolgen? Also wenn es dann offizielle Testländerspiele gibt, wird das irgendwie aufgenommen? Wird das irgendwo gestreamt vielleicht sogar? Also das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, wenn man das mal sieht. Weil es ist das eine, wenn man davon erzählt bekommt, und ich höre dir sehr gerne zu, weil du mit sehr viel Leidenschaft darüber sprichst, aber es wäre nochmal was anderes, das irgendwie visuell auch wahrnehmen zu können. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Ja, ich weiß, also zum Beispiel die EM der Frauen wurde ja dann auch über Sport Deutschland, da gibt es Kontakte, übertragen. Also da kann man das streamen, und wir haben ja auch eine Homepage, da wird das auch immer wieder bekannt gegeben. Und wir haben ja nächstes Jahr, die Männer haben sich qualifiziert für die Deaf Olympics in Tokio. Also auch da wird es Streams geben, dass wir das auch dann veröffentlichen und sagen. Man muss einfach sehen, letztendlich sieht es für den Außenstehenden wie ein normales Handballspiel aus, sage ich jetzt einfach. Was man nur sieht, sind einfach zum Beispiel, die Zuschauer klatschen nicht, sie winken mit den Händen, die Trainer rufen nichts rein, sondern vielleicht auch ein paar Zeichen, aber so richtig nur kommunizieren über Gebärden ist natürlich auch dann schwierig. Also das ist so ein Mix, würde ich mal sagen. Also faszinierend finde ich, sollte jeder mal im Netz googeln, die Nationalmannschaft der Franzosen, die ihre Nationalhymne gebärden. Also das ist ein Gänsehautmoment, wenn man das mal guckt. Wir haben es auch aufgenommen. Wir können dir auch mal diesen Video schicken. Es ist also wirklich faszinierend, wie Menschen diese Nationalhymne gebärden und nicht singen.
Zumal die Hymne der Franzosen ja auch eine sehr eindrucksvolle ist. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich kann mich erinnern, wie das war bei den Olympischen Spielen, mit welcher Inbrunst die Franzosen ihre Hymne auch gesungen haben. Nicht nur die Athleten, sondern natürlich auch die Fans auf den Tribünen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Deswegen, das interessiert mich auf jeden Fall. Vielleicht haben wir tatsächlich die Möglichkeit, das mal unter die Leute zu bringen, hier über die verschiedenen Kanäle von Kreisab. Aber ich würde gerne abschließend noch wissen, weil du das ja eben auch erwähnt hast. Es gibt also 2026 eine Heimweltmeisterschaft der Frauen. Wo findet die überhaupt statt? Ist das schon klar und wie kann man sich darüber informieren?
Ja, also die Heim-WM der Männer und Frauen soll 2026 in Deutschland stattfinden. Wo kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen oder euch, weil da gibt es Bewerbungen und dann wird das da irgendwo stattfinden. Aber das werden wir sehen, sobald wir das haben. Wir haben eine Homepage, dgsv-handball.de. Dort werden immer wieder aktuelle Informationen sein. Es wird auch auf dem Instagram-Kanal von dem DGSV werden wir auch live streamen von unserem Lehrgang, ersten Lehrgang. Im Staff-Team sind auch jüngere Mädels, die das können mit dem Ganzen. Da bin ich so ein bisschen raus. Aber da wollen wir auch ganz massiv werben, dass wir da auch einfach präsent sind in den Medien und so, wo es das alles gibt.
Also, ihr könnt vorbeischauen nochmal auf dgsv-handball.de. Das ist die Seite, wo es alle Informationen gibt. Und dann muss ich das ja auch nochmal korrigieren. Es ist also keine Heimweltmeisterschaft nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Das macht das alles, glaube ich, organisatorisch und vor allem auch finanziell ein bisschen einfacher. Aber darüber werden wir auf jeden Fall berichten. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß für deine neue Aufgabe, dass du das richtig genießen kannst. Und natürlich werde ich das weiterhin verfolgen und schauen, was da alles so passiert. Und ja, also ich finde es wirklich sensationell, dass man sich so engagiert. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich und wir brauchen mehr solche Leute im Handball oder auch generell natürlich in der Gesellschaft, die sich so engagieren für das Ehrenamt und auch für die Inklusion. Das ist unfassbar wichtig und vielleicht denkt ihr auch das ein oder andere Mal in verschiedenen Situationen daran, dass ihr anderen auch helfen und sie unterstützen könnt. Das soll es gewesen sein. Nochmal vielen Dank an dich, Christiane, mit der heutigen Folge von Kreisab. Und falls ihr uns folgen wollt auf den sozialen Kanälen, dann tut das sehr, sehr gerne bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Da ist deutlich mehr los als auf den anderen Kanälen. Und dann seid ihr hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Das war's für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.